Herzlich willkommen beim Podcast Agrarseins Wissen kompakt der HBLV-Raum bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute sprechen wir über ein Thema, das viele bäuerliche Familien bewegt: die außerfamiliäre Hofnachfolge. Wie kann man sein Lebenswerk sichern, wenn innerhalb der Familie keine Nachfolger da sind? Oder wo finde ich Hofübergebende, die externe Nachfolgerinnen suchen? Und vor allem auch, wie gelingt eine außerfamiliäre Hofübergabe? Ich freue mich dazu, heute mit Margit Fischer, Geschäftsführerin des Vereins Perspektive Landwirtschaft, in unserem Podcast sprechen zu dürfen. Liebe Margit, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung, Andreas.
Margit, vielleicht zu Beginn unseres Podcast-Beitrags Perspektive Landwirtschaft, du bist die Geschäftsführerin. Was hat dich bewogen, dort mitzumachen und was ist das Ziel eures Vereines?
Ja, unseren Verein gibt es jetzt seit 2013, also über 10 Jahre haben wir letztes Jahr gefeiert. Gegründet ist der Verein geworden, hauptsächlich aus der Betroffenheit, man ist total motiviert, man will in die Landwirtschaft einsteigen, aber wie kommt man so am Hof? Das ist nicht wie jetzt in anderen Branchen, wo man sagen kann, ich kaufe mir was und dann fange ich an zu arbeiten, ich mache Ausbildung und dann übe ich den Beruf aus. Sondern es ist mit sehr großen Herausforderungen verbunden, Zugang zu Land für Menschen zu kriegen, die wirklich den landwirtschaftlich bewirtschaften wollen und die was gut draus machen wollen, ist es nicht so einfach, weil natürlich das, was man außerwirtschaftet aus dem Boden, ist nicht so viel, sage ich jetzt mal, wie das, was der kostet. Die Grundpreise seien extrem gestiegen. Das war mal so ein Gedanke und so das Ziel dahinter war dann eigentlich diese Überlegung, Moment einmal, wenn die Leute, die was wirklich Landwirtschaft betreiben wollen, das nicht mehr können, dann kann man sich auch erklären, warum so viele Betriebe aufhören. Also zu dem kämen wir dann noch, warum gibt es fehlende Hofnachfolge. Aber was bedeutet das für unsere Kulturlandschaft, für die Artenvielfalt, wenn es immer weniger Höfe gibt? Also so, das ist eigentlich das Ziel von unserem Verein, ist, dass wir mehr und nicht weniger Bäuerinnen und Bauern roben. Also diese Betroffenheit, diese persönliche, aber dann halt auch, es gibt ein größeres Ziel dahinter.
Aber nicht nur in einem Verein sozusagen, dass ihr die außerlandwirtschaftliche Hofübergabe begleitet oder Räume für die Begegnung bildet, sondern ihr macht auch Fortbildungen, oder?
Genau, unsere Tätigkeiten, also unser Hauptbereich ist wirklich die Bildung geworden. Das haben wir am Anfang auch nicht so geplant, aber es hat sich herausgestellt, dass das ganz eine gute Möglichkeit ist, in verschiedenen Regionen in Österreich über dieses Thema fehlende Hofnachfolge zu reden, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir laden Expertinnen, Experten ein zu diesem Thema, und wir haben auch immer ganz viel Zeit auch für diesen Raum der Begegnung, dass man, wir machen Speed Dating, wir machen World Café.
Speed Dating jetzt bei der Hofübergabe oder genau. Auch um eine Frau zu finden oder einen Mann zu finden.
Wir haben auch viele Anfragen für Partnersuche, für das sehe ich jetzt unsere Plattform nicht vorrangig, hat es auch schon gegeben, dass sich Leute so gefunden haben, aber vorrangig ist unser Ziel schon, dass sich die Generationen finden und auch Kooperationspartner und genau, das hat sich eigentlich ganz, ganz gut bewährt, dass wir immer sehr viel Platz für diese Begegnung lassen, weil oft wissen ältere Landwirtinnen und Landwirte, die das ganze Leben auf dem Hof gearbeitet haben, die seien sich gar nicht bewusst, dass es eigentlich schon viele junge Leute gibt, die das noch machen wollen. Also das ist oft so, dass man sich denkt, na, wer will denn das heutzutage überhaupt noch machen? Und dann kommt man da in einen Raum rein mit 20, 30 Leuten und eigentlich wollen alle, ist ihr Traumberuf Landwirt. Natürlich passt es nicht mit alle. Also es ist dann nicht so einfach, dass man dann die richtigen findet. Auf jeden Fall nicht. Aber es hat sich herausgestellt, dass eben die Veranstaltungen für uns ganz wichtig sein. Das ist ja gar nicht der größte Teil unserer Arbeit. Und dieser zweite Raum der Begegnung, das ist die Online-Plattform Perspektive Landwirtschaft. Da kann man einen Steckbrief ausfüllen, wenn man eine Nachfolge sucht oder Kooperationspartner, und man kann einen Steckbrief ausfüllen, wenn man auf der anderen Seite in die Landwirtschaft einsteigen will.
Damit ich sozusagen bei euch drinnen bin, werde ich Mitglied eures Vereines, oder? Mhm, genau. Und dann kann ich diese Fortbildungen besuchen und ich kann auch einen Steckbrief anlegen. Und nach Möglichkeit bin ich mehrjähriges Mitglied, weil ihr versucht sie auch fortzubilden eben. Aber die Fortbildungen drehen sich sehr stark immer um das Thema Persönlichkeitsbildung, Kooperationen aufzubauen und diesen Betriebsumstellungsprozess gut zu begleiten, oder?
Ja. Ja, wir haben jetzt 950 Mitglieder circa, und wir haben uns dafür eben entschieden, wirklich ein Verein zu sein, ein gemeinnütziger Verein, weil wir denken, dass das einen ganz wichtigen Beitrag leistet für Umwelt und Gesellschaft. Wir haben auch sehr viele Mitglieder, die haben gar keinen Steckbrief, die unterstützen das einfach so, weil sie auch wollen, dass Bauernhöfe erhalten bleiben.
Mein Mitgliedsbeitrag ist nicht besonders hoch, genau, oder? Mit 60 genau. Euro hast du mir vorher gesagt, das ist nicht die Welt, oder?
Genau, und deshalb haben wir zum Glück, wir freuen uns total, dass wir da so viele treue Mitglieder haben, die seit vielen Jahren dabei sein und uns unterstützen und eigentlich das ermöglichen, was wir eben, also diese Vereinsarbeit ermöglichen, weil das wichtig, was uns auch ein wichtiger Bereich ist, diese Bewusstseinsbildung. Egal, ob die Leute jetzt über unsere digital oder bei Veranstaltungen sich treffen und kennenlernen. Uns geht es einfach darum, dass das Thema, dass das Thema in die Welt getragen wird und dass das was ist, was schon relevant ist für viele Menschen. Und genau, wie sie sich dann finden, ist uns eigentlich egal.
Darf ich fragen, wie viel etwa derzeit Höfe anbieten zum außerfamiliären Übernehmen und wie viel Nachfrage in die ihr habt, die gerne einen Hof bewirtschaften würden?
Das Verhältnis ist meistens, und jetzt habe ich auch wieder geschaut, also es sind so circa 100 Betriebe drauf.
Und Betriebe, die angeboten sind.
Genau, also die, also so, sagen wir, genau, Bauern und Bäuerinnen, die für ihren Hof eine Nachfolge oder Kooperationspartner suchen. Und auf der anderen Seite um die 300 junge, aber auch nicht mehr junge Leute, die in die Landwirtschaft einsteigen wollen.
Du hast jetzt das Wort Kooperationspartner suchen. Also es geht nicht nur immer darum, einen Hof zu übergeben an jemanden oder sozusagen Leibrentenbasis aufzubauen, sondern es geht auch um Kooperationen zu machen. Sozusagen, es könnten auch Angebote sein von Jüngeren, oder?
Das stimmt, ja. Wir haben eben das dahingehend geöffnet, weil wir gesehen haben, manchmal ist der Übergang fließend. Also manchmal suchen Landwirte mit 40, 50 schon Kooperationspartner, die sie langsam aufbauen wollen als eventueller Nachfolger. Aber das muss nicht sein, das können einfach ganz langfristige Kooperationen dann sein. Wir denken, dass das einen großen Mehrwert auch hat für die Landwirtschaft, weil so dieses Modell, klassische Familie, viele Kinder, billige Arbeitskräfte, das gibt's in der Form halt nicht. Und es hat sich auch verändert, die Vorstellungen von Arbeit und Freizeit. Und wenn man jetzt sich vorstellt, man hat eben einen Milchviehbetrieb und man ist da angebunden mit den Viecher, ist das eine Möglichkeit, wenn man das mit anderen gemeinsam bewirtschaftet, dass man auch so ein bisschen in die Richtung hinkommt, dass man sich einmal abwechseln kann.
Gut, jetzt gehen wir ins Praktische hinein. Ich wäre ein Hofübergeber, habe niemanden, melde mich also bei euch am Verein an und fülle dann den Steckbrief aus. Gleichzeitig gibt es einen anderen oder eine andere, die sucht einen Hof, meldet auch einen Steckbrief aus, füllt einen Steckbrief aus. Und wie geht es dann weiter?
Also wenn du das Interesse hast, den Steckbrief auszufüllen, du kannst den alleine ausfüllen, aber wir bieten es auch an, und das nutzen auch viele, dass wir es gemeinsam machen, entweder wir fahren hin zum Betrieb und gern gemeinsam die Fragen durch. Das ist jetzt schon recht ausführlich, weil es geht ja nicht einfach drum, es geht ja nicht nur um diesen ökonomischen Aspekt, weil man, es gibt genug Plattformen, wo man den Hof einfach verkaufen kann, das ist ja kein Problem. Bei uns melden sich wirklich die Leute, die nicht einfach verkaufen wollen, sondern die mehr als den ökonomischen Wert dahinter sehen und die wirklich ein familienähnliches Verhältnis auch wollen oder die zumindest wollen, dass ihr Lebenswerk weitergeführt wird. Und wenn das bei dir zutrifft, dann können wir den Steckbrief eben auch gemeinsam ausfüllen oder du machst es selber, dann kommt er auf die Plattform und die Leute können dich kontaktieren, also nur die Leute, die auch mit dem Steckbrief freigeschaltet mhm. sind, weil wir wollen, dass es ein geschützter Raum ist, mhm. dass nicht einfach jeder reinschauen kann, so aus purer Neugier, sondern dass man auch, wenn man selber was von sich preisgibt, dann kann man auch das lesen und mit anderen Kontakt aufnehmen. Genau, und dieser Steckbrief ausfüllen ist jetzt natürlich, ja, kann man ganz schnell, kann man aber auch in einem langsamen Prozess machen. Wir stellen auch einen Selbstcheck zur Verfügung, den könnte man noch vor dem Steckbrief machen. Das mhm. sind sehr viele Fragen, die einfach zur Reflexion anregen sollen, weil wir gesehen haben, dass das so das Um und Auf ist, dass man weiß, was man will, dass man weiß, was man
Suchst
nicht will.
Sagst du mal ein Beispiel dazu?
Ja, es gibt so unterschiedliche Vorstellungen von Nähe und Distanz. Wenn jetzt der eine Hofübergebende will, dass man jeden Tag zu Mittag miteinander am Tisch sitzt und isst. Und der andere, dem reicht es, wenn man sich freundlich grüßt im Innenhof. Also so, da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen.
Und die Vorstellungen erfasst du jetzt schon sozusagen, damit derjenige, der den das mhm. liest, dann sagt man, der passt gar nicht zu mir, oder?
Ja, wir versuchen, natürlich, man muss nicht gar alles einschreiben, aber wir versuchen schon, das so, dass das schon ein aussagekräftiger Steckbrief ist. Und mhm. auch wenn man nicht alles aufschreiben, dann hilft es, also die Leute können das dann eh wieder löschen, wenn sie es, die können es jederzeit ändern, ihren Steckbrief. Aber es hilft oft schon, das einmal sich so drüber nachzudenken. Oder oft gibt es auch unterschiedliche Meinungen, natürlich zwischen Partner, Partnerin oder wenn die Übergebenden Kinder haben, vielleicht haben sie das mit den Kindern noch gar nicht besprochen, dann das ist natürlich auch extrem wichtig, auf das wir dann hinweisen. Da gibt es super Angebote auch von Lebensqualität Bauernhof. Es gibt Mediationsnetzwerke, da kann man dann schauen, wenn man sich nicht einig ist, was genau man will, dann kann man sich da eben auch schon in dem ganz ersten Schritt helfen lassen.
Habt ihr da auch schon steuerliche Infos mit dabei? Sind die in der Phase auch schon ein Thema oder ist das dann eher der nächste Schritt? Gesetzliches Auflagen, steuerliche Auflagen, Vertragsentwürfe. Ist da mhm. auch was dabei?
In diesen Beratungsgesprächen jetzt eigentlich nicht. Das sind wirklich so Erstgespräche und wir können nur ganz grob sagen, wie das andere machen, aus unserer Erfahrung außer. Aber wir laden dafür Juristinnen, Steuerrechtler ein zu unseren Veranstaltungen, damit das die Leute auch fragen. Und wir haben auch ein Netzwerk, wo wir auf die wir dann hinverweisen können. Und natürlich, also rechtliche Beratung, da verweisen wir nicht meistens auf die Landwirtschaftskammern auch. Wir können ganz grob das abfragen und einmal so abklopfen und schauen, wie viel Infos sind schon da. Vielleicht hat sich jemand da wirklich schon ganz gut informiert oder es ist noch gar nichts da. Es gibt wirklich einfach nur überhaupt keine Vorstellung. Es ist schon einfach einmal eine grobe Idee und dann handeln wir uns halt so weiter. Und dann gibt's diesen Steckbrief und den kann man dann freischalten. Und dann würde es so weitergehen, dass du Kontakt aufnehmen kannst mit diese 300 anderen Leute und diese 300 Leute können mit dir Kontakt aufnehmen. Mhm. Und je nach Steckbrief, manche haben ganz, ganz viele Anfragen sofort und manchmal dauert es einfach länger oder gibt es nicht so viele Anfragen.
Wie geht's da weiter? Jetzt kriege ich dann die Anfragen. Mhm. Und dann macht ihr einen Ort der Begegnung, fahren dann alle nach Wien und die treffen sich in ein Lokal und dann ist es Speed-Dating sozusagen oder ist das online? Erklär uns das ein bisschen.
Nein, da gibt es keinen zentralen Ort. Jetzt, wenn die sich auf dieser Online-Plattform anschreiben und miteinander vielleicht Nummern austauschen, mir empfehlen, dass sie mal so wie einen Bewerbungsprozess sehen in verschiedenen Stufen. Die erste Stufe ist mal, ich kriege ganz viele Nachrichten. Dann schaue ich mir an, mit wem, welchen kann ich sofort absagen und mit welchen will ich mal telefonieren. Dann beim Telefonieren merke ich vielleicht wieder, okay, nein, das passt nicht so. Dann stellt sich aus, so gut, dann bleiben jetzt 5 übrig. Mit denen kann ich mich mal auf einen Kaffee treffen. Und das ist aber nicht von uns begleitet, sondern das ist ganz frei, das machen die Leute selbstständig. Das kann am Hof sein. Manche wollen aber lieber sich im Gasthaus irgendwo in der Nähe treffen und eher einen neutralen Ort, weil es ja auch hauptsächlich um dieses Menschliche geht. Und erst, wenn es dann wirklich so ernster wird und die beiden Seiten entscheiden, dass sie eine Art Probezeit eingehen. Dann kann man sich überlegen, also dann kann man auch, dann können wir auch wieder dazukommen oder man kann eben auch wen von Lebensqualität Bauernhof fragen. Also da ist in dem Moment ist dann super, wenn man sich von außen wieder Unterstützung holt, weil das ganz Erste ist, ja, das Probezeit, muss man selber machen.
Das Wort Probezeit hast du gesagt. Was verstehst du unter Probezeit?
Ja, die meisten machen mindestens ein Jahr Probezeit, manche auch länger, über 2-3 Jahre.
Und Probezeit. Heißt es, ich suche einen Hof, du gibst den Hof her, ich komme zu dir, arbeite ein Jahr bei dir mit, bin bei dir angestellt oder wie?
Das gibt es eben auch, also je nach Größe vom Betrieb. Wenn es ein sehr großer Betrieb ist, dann kann es sein, dass dir die Leute, die in der Probezeit sein, anstellen kann. Wenn das nicht so trockt, einfach, dass man da jemanden anstellen kann als Mitarbeiter, dann muss man schauen, tut man den ganzen Betrieb verpachten, wie schaut's aus, ist der Hofübergebende in dem Moment schon in Pension, geht er schon in Pension, kann er nur einen Teil vom Betrieb verpachten. Vielleicht können die Jungen auch mal anfangen, dass sie nur auf einem Teil vom Betrieb mit einem Gemüseanbau oder irgendwie, oder sie übernehmen nur den Wald oder sie übernehmen nur die Tiere. Genau, also ein Teilbereich. Da ist dann auch die Frage angeknüpft, wie schaut es mit Wohnen aus? Es gibt Betriebe, die haben schon einfach ein super Ausgedinge. Da ist das ganz einfach, da kommen die Leute in der Probezeit hin und wohnen dort. Aber es gibt auch Betriebe, wo eigentlich diese nächste Generation viel investieren müsste, damit sie dort auch wohnen können. Jetzt reden wir noch gar nicht vom Wirtschaftlichen, jetzt vom Landwirtschaftlichen, sondern wirklich nur, dass sie einmal dort wohnen können. Und dann gilt es auch, sich gut auszumachen, was passiert denn, wenn es scheitert. Also dann muss man das gut sich in einem Vertrag festlegen.
Stichwort Vertrag, ja. Das wollte ich dir jetzt gerade fragen. Ja. Gibt es Musterverträge oder verweist ihr da auch an Juristen oder an die Landwirtschaftskammern oder
begleitet
also da die Betriebe?
Da verweisen wir, wir sind alle keine Juristen, da verweisen wir auch an die Landwirtschaftskammern. Wir haben, es gibt schon Musterverträge, also es gibt Pachtverträge auch von den Landwirtschaftskammern, die kann man einfach online downloaden. Aber natürlich ist es gut, wenn man das in einem persönlichen Gespräch dann sich ausmacht. So, wir sehen unsere Rolle als dieser Raum der Begegnung, wo wir wollen dieses Thema, über dieses Thema reden und bekannter machen.
Dass man auch das mitbedenkt.
Genau, dass die Möglichkeit
nicht
gibt.
Vergisst und nicht nachher draufkommt, man hat was ganz Zentrales vergessen. Wie schaut es steuerlich aus, wenn ich außerfamiliär übergebe?
Ja, steuerrechtlich ist es auch, es ist leider teurer, außerfamiliär zu übergeben als innerfamiliär, was natürlich so von der Idee her total verständlich ist, weil man will ja die innerfamiliäre Übergabe fördern, was super ist. Aber es hat nicht jeder das Glück, in der Familie eine Nachfolge zu haben. Und für Innerfamiliär ist die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbssteuer eben der Einheitswert und außerfamiliär ist aber der Verkehrswert. Mhm. Das heißt, die Steuern sind schon einmal viel höher.
Viel höher, was kann man da sagen? Ist das um 20% höher grob so oder?
Ja, je nachdem, wie weit Einheitswert und Verkehrswert auseinandergeht, aber ja, schon in die Richtung. Ja, also schon oder eher mehr noch. Mhm. Also das macht schon auch was aus, je nach Größe auch vom
Betrieb natürlich. Sparende Varianten, Leibrente oder so, solche Dinge?
Ja, oder? Leibrente und Zeitrente sind auch ein Verkauf im Prinzip. Also okay. Das heißt, steuerrechtlich ist es kein großer Unterschied. Mhm. Leibrente bedeutet, also ist vor allem ganz früher gemacht worden, weil man ja wollte, dass die Bauern, Bäuerinnen bis zu ihrem Lebensende abgesichert sein, wo die Pensionen noch nicht so gut waren, hat das total Sinn gemacht, dass man geschaut hat, dass die wirklich bis zu ihrem Ableben abgesichert waren. Zeitrente bedeutet, ich lege das fest auf einen Zeitraum, also so 15, 20 Jahre wird der Betrag X bezahlt. Und sollten die Hofübergebenden früher ableben, dann geht es an die Erben weiter. Also mit dem kann man besser rechnen. Aber das, wie gesagt, also das muss man unbedingt in persönlicher Beratung, in juristischer Beratung dann sich nochmal anschauen. Aber das ist so das, was die beliebtesten Varianten meistens sein. Und halt einen guten Übergabsvertrag schreiben lassen, sich das gut überlegen, für was man sich eben auch verpflichtet. Genau, also so das ist das.
Jetzt habe ich sozusagen einen goldenen Match gefunden.
Ja.
Und was gibt's aus deiner Sicht so wichtige Stellgrößenpunkte, die ich nicht vergessen soll? An was denke ich? Kommunikation. Du hast vorher erwähnt, manche wollen vielleicht gemeinsam jeden Tag frühstücken, andere wollen das wieder nicht. Diese Spielregeln oder dieses Menscheln oder dieses Zwischenmenschliche, was kannst du uns da mitgeben oder denjenigen mitgeben auf den Weg?
Dass man im Vorhinein, man kann ja ganz selten, es wird wahrscheinlich eh nicht das eintreffen, mit dem man plant, aber es ist total hilfreich, auch an die schlimmsten Szenarien sich zu überlegen und wirklich zu denken, was passiert eben, wenn die wieder gehen, was passiert, was mache ich, wenn das nicht so, wenn wir nicht so gut auskämen miteinander, wie ich mir das gedacht hätte, und wie gehe ich dann damit um, wie komme ich damit klar, dass vielleicht jemand mit meinem Betrieb dann in eine andere Richtung geht, wie ich das mir erwartet hätte, und halt so, dann vielleicht kommt man zu dem Bewusstsein, dass man irgendwann loslassen muss. Also, dass man, es ist, auch wenn man an die eigenen Kinder übergibt, kann man nicht wirklich wissen, was genau sie machen. Und es kann natürlich auch ein Schicksalsschlag passieren und dass sie einfach aus dem Grund nicht weiter bewirtschaften. Also, so, sich wirklich mit dieser eigenen Verletzlichkeit da auseinanderzusetzen und mit diesen Ängsten, ich kann das nicht für immer kontrollieren und nicht mitnehmen irgendwo hin. Aber ich versuche natürlich mein Bestes und ich werde die besten und passendsten Nachfolger aussuchen, die ich irgendwie kriegen kann. Also so das schon auch das,
aber zugleich auch das Vertrauen zu haben. Das Loslassen können ist ein wichtiger Punkt für den Hofübergeber, oder?
Genau, für den Hofübergeber ist das so, das ist eigentlich das meistens der Knackpunkt. Dass man natürlich extrem hängt an seinem Lebenswerk. Man hat die ganze Zeit und Energie und Liebe und Geld, was man gehabt hat, in dieses Lebenswerk eingesteckt. Und das so ganz so ohne nichts jetzt an wen zu geben, ist sehr schwierig.
Wie wichtig ist es, Freiräume zu haben, vor allem für den Hofübernehmer?
Das ist sehr wichtig. Mir empfehlen immer zu überlegen, wie so die eigene Übergabe war, und was hat da gut funktioniert und was nicht. Und da kommt man da meistens schon drauf, dass wenn man Freiheit gekriegt hat, dann wird das als positiv empfunden. Und wenn man sehr kontrolliert wurde, wird das eher als negativ empfunden. Und das wissen wir auch aus Studien, dass es je mehr Freiheit, je mehr Verantwortung die Nachfolger übernehmen können, desto besser läuft auch der Betrieb, weil dann kann ich mich ganz anders entfalten und dann gebe ich wirklich mein Bestes und erfülle nicht nur irgendwas, was irgendwer von mir will und was ich wem beweisen will, sondern dann mache ich das, weil es mir auch Freude macht und weil ich daran glaube, dass es Sinn macht.
Was ist noch wichtig für einen Betrieb, der übergibt in dem Zusammenhang, damit es friktionsfrei läuft? Fällt da noch was ein?
Ja, also dieses Bedenken, halt auch zu denken, was passiert mit Pflege, was passiert wirklich im Alter, welche Freiräume will sich vielleicht auch ein Hofübergebender behalten, wenn er sagt oder sie sagt, die Werkstatt oder der Hausgarten, das will ich weitermachen, dass man sich das gut ausmacht. Macht man das ganz allein weiter oder macht man es gemeinsam? Also solche Dinge unbedingt da überlegen. Oder Arbeitsbereiche, wenn einem was voll Spaß macht, kann man vielleicht da was weiterhin übernehmen.
Du hast Pflege angesprochen. Das heißt, als Hofübergebender überlege ich mir auch, ob der Nachfolger auch zuständig ist, mich zu pflegen im Krankheitsfall, oder?
Das ist häufig der Wunsch, interessanterweise von beiden Seiten, also auch Hofsuchende sagen oft, sie bieten das an, dass sie pflegen, vielleicht haben sie sogar eine Pflegeausbildung, aber in einem Vertrag wird das eigentlich nimmer eingeschrieben, also oder hat es zumindest nicht diese persönliche, liebevolle Pflege, die früher in die Verträge drinnen war, sondern es wird eher so die Organisation der Pflege eingeschrieben. Das kann man natürlich schon überlegen, was passiert, wollen die Altbauern auf dem Hof bleiben oder gehen sie ja, würden sie wohin gehen, wenn es irgendwie nicht mehr gesundheitlich nicht mehr möglich ist. Ja, sowas sich gut auszureden, was ist für beide vorstellbar.
Margit, wer sind eigentlich diese Hofsuchenden vom Typ her? Wo wollen sie hin? Wollen sie verändern? Ist ihnen Diversität wichtig? Was kann man dazu sagen?
Da haben wir gesehen, dass es so circa so halbe ist zwischen Bauernkinder und weichende Erben und Erbinnen. Und auf der anderen Seite wirkt die sogenannten Neueinsteiger oder Quereinsteiger. Und egal, ob die jetzt von einem Hof kommen oder nicht, viele haben schon, das ist so sehr innovative, vielleicht auch verrückte Ideen und nicht alles wird umsetzbar sein. Wir kriegen oft zu hören, dass es auch sehr viele Träumerchen gibt, aber es ist so schwer, das von vornherein zu sagen, ob etwas funktioniert, ob jemand wirklich das von vorne bis hinten die Idee durchdenkt und ob sie vielleicht wirklich sogar sehr gut funktioniert. Und wir haben Hofübergaben gehabt, wo eben in die Jungen sehr viel Spielraum gelassen worden ist und die dann auch zum Beispiel auf Ziegenmilchbetrieb umgestiegen sein und sehr gut damit fahren und einfach sehr, sehr erfolgreich auch sein in dem, was sie tun oder was auf Gemüse umgestiegen sein und wirklich gut davon leben können und sogar besser, also im Vollerwerb und vorher war es ein Nebenerwerb. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ist ein Vollerwerbsbetrieb, ein Nebenerwerbsbetrieb? Was kann man auch daraus machen? Es geht ja wirklich von bis ganz unterschiedliche Leute. So zu dem Begriff Neueinsteiger, das finde ich auch immer sehr interessant, dass man das überhaupt so nennt in dieser Branche, weil wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern keine Ärzte sein und ich studiere Medizin, da bin ich einfach Ärztin. Ich bin keine Neueinsteigerin in der Medizin. Und in der Landwirtschaft ist jemand, der Facharbeiter macht oder sogar Landwirtschaft studiert, egal, aber irgendwie das die Ausbildung macht, dann ist der ein Neueinsteiger. Nur weil er nicht von einem Hof kommt. Und natürlich nimmt man sehr viel mit, wenn man von einem Hof kommt. Und das gibt dann schon auch, hat sicher auch sehr viele Vorteile, weil man viel mehr weiß, wie eng dieses Wohnen und Arbeiten zusammenhängt. Was hat das auch für soziale Auswirkungen, wie ist das mit, wenn ich jetzt nicht einfach Arbeitskollegen habe und ich kann am Abend heimgehen, sondern ich wohne da und ich arbeite da, es ist alles miteinander verknüpft. Was das bedeutet, das können sicher weichende Erben besser nachvollziehen. Aber jetzt rein von dem landwirtschaftlichen, vom betriebswirtschaftlichen, muss es möglich sein, dass man das in der Ausbildung und natürlich in Praxiserfahrung lernt, weil sonst ist es ja, also das ist einfach, und das haben sehr viele bewiesen, dass sie auch mit sehr, ja, mit einfach mit guten Ideen kommen und wirklich hart daran gearbeitet haben und sich dieses Wissen und diese Erfahrung angeeignet haben. Aber es gibt auch, wir kooperieren ja auch mit der Landjugend, also für Landjugendmitglieder haben wir einen mäßigen Beitrag und auch für Mitglieder der Berg- und Kleinbauern, Bäuerinnenvereinigung. Also wir haben viele auch eben weichende Erben, die von einem Hof kommen, aber wo es einfach mehrere Kinder gibt. Und einer darf halt den Hof übernehmen und die anderen müssen schauen, wie sie den. Und so kommen viele zu uns.
Du hast ja die Zahlen auch ein bisschen so im Blick, wie viele Höfe keine Nachfolger haben. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Mhm.
Wo der Verein mit seiner Arbeit begonnen hat, vor über 10 Jahren, da hat es diese Zahlen eigentlich so noch gar nicht gegeben, aber es hat dann 2015 eine größere Bedarfsstudie gegeben. Da sind Landwirte über 50 Jahren befragt worden. Und da haben 28% gesagt, dass sie keine gesicherte Hofnachfolge haben. Es gibt neuere Umfrage, wo sogar 47% sagen, dass die Nachfolge nicht gesichert ist. Und 4% sagen, sie hören sowieso auf mit dem Betrieb. Sie suchen ja niemanden. Mhm. Das heißt, es geht da schon um, ja, es sind jetzt keine riesen Mengen, aber es sind trotzdem viele Menschen in Österreich, die das betrifft. Und das ist schon was auch teilweise nur ein Tabuthema ist, weil wenn es innerfamiliär nicht weitergeht, was bedeutet das? Entweder es gibt eben keine Kinder oder die Kinder wollen den Betrieb nicht übernehmen. Warum wollen sie den Betrieb nicht übernehmen? Viele Übergebende fühlen sich, oder viele Altbauern fühlen sich da auch dann irgendwie verantwortlich, dass dieser Wunsch nicht übergangen ist, dieser Berufswunsch auf ihre Kinder. Aber das, ich denke mal, das ist was einfach ganz normal ist, dass es nicht angeboren ist, dass man den gleichen Berufswunsch hat wie die Eltern. Das kann natürlich der Fall sein. Und im besten Fall seien die Kinder leidenschaftlich auch Landwirte. Aber wenn sie was anderes, einen anderen Beruf lieber machen wollen, ja, warum nicht? Also das ist halt so, dass man das heutzutage frei entscheiden darf. Und wir reden oft mit Altbauern, die nicht gefragt geworden sind, ob das ihr Berufswunsch ist und die einen Frust eigentlich ihr Leben lang auch mittragen, und weil das nicht aus einer freien Entscheidung passiert ist. Und deswegen denke ich mir, ist es gut, wenn jeder das macht, was ihm oder ihr eben liegt. Und ja, wenn einfach die Kinder dann die Entscheidung auch treffen dürfen.
Genau. Da in diesem Fall macht es Sinn, wenn man sich an Perspektive Landwirtschaft wendet, weil ihr den Prozess begleitet und eine Plattform bildet, oder?
Genau, ja, und wir hoffen, dass sehr viele Höfe erhalten bleiben und dass es nicht immer weiter abwärts geht. Also so seit die 50er haben wir 2/3 von den Betrieben verloren. Ich denke mal, ein gewisser Verlust oder eine gewisse Bereinigung ist vielleicht auch okay, weil es muss sich schon ein bisschen wirtschaftlich tragen. Aber dieses Wachsen oder Weichen ins Extreme weiterzudenken und nicht zu beachten, was das für für Folgen hat, für externe Effekte auch, für uns alle, finde ich halt nicht der richtige Weg. Also ich denke mir, man muss schauen, was für Leistungen erbracht werden von kleinen Bauernhöfe, kleine oder mittlere oder auch große Bauernhöfe, was da an Wissen vorhanden ist, dass das hoffentlich eben an eine nächste Generation weitergeben wird und dass auch die Vielfalt erhalten bleibt.
Und die nächste Generation muss nicht immer aus der eigenen Familie kommen.
Genau.
Ich danke dir vielmals für das Podcastgespräch heute, dass du zu uns hergekommen bist. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich ebenfalls fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen, wenn er Ihnen gefallen hat. Wir haben jetzt schon über 120 Beiträge aufgenommen. Alles Gute wünsche ich Ihnen und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind bei Agrarseins Wissen Kompakt, der HBLV Raumberg-Gumpenstein.
Danke, Andreas, für die Einladung. Alles Gute.
Danke, ebenfalls.